Chancen wirklich da, kommen nicht immer klar. Schalalalala, was sie sagen ist immer wahr. Ja, das sind Swiss und Hans. Swiss und Hans.
Meine Damen und Herren, Swiss und Hans live und direkt von, ihr wisst es, ihr müsst es nicht raten, St. Pauli. Ja, was soll ich sagen? Ich sitze hier mit Christian. Mein Name ist Werner, für die, die mich nicht kennen. Meine Stimme ist ziemlich ramponiert. Ich habe
Konzerte gespielt, ne?
Konzerte gespielt und war gestern noch bei einer befreundeten kleinen Indie-Band, die mich eingeladen hatte. Und ja, was soll ich sagen?
Ist das ein Geheimnis, wer die kleine Indie-Band ist?
SDP, ich weiß nicht, ob ihr das so sagt. So Indie-Schlager.
So. Das ist so eine neue Schülerkapelle, ne?
So Indie-Schlager, ja, genau.
Genau, habe ich gehört.
Ne? Ja. Wir sind Indie-Fresse und das
Indie-Schlager,
aber ist cool. Mhm. Und genau, nee, die haben vor bescheidenen 50.000 Leuten an zwei Tagen gespielt. Und da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben.
Aber das sind ja auch nur 25 pro Tag. Also ist ja nicht
eben,
so.
Eben, genau, das muss man auch sagen.
Genau.
Nee, Gigantomanie, auf jeden Fall Wahnsinn gewesen gestern wieder. Ich hatte
Wo ja war schon, denn das?
Das war zweimal Trabrennbahn.
Ah,
und okay, ja. Vor zwei Wochen war ich auch da. Da haben sie zweimal Expo Plaza auch mit jeweils 25 gespielt. Läuft bei denen. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Nur als kleiner, sag ich mal, kleine Prequel, warum meine Stimme so ein bisschen, sag ich mal, angeranzt klingt. Aber
du findest das auch ein bisschen gut, oder?
Auch maskulin und sehr, sag ich mal, sehr cis-mäßig. Aber Christian, wir haben so viel heute zu besprechen. Als erstes brauchen wir natürlich ein, habe ich jetzt gelernt, ein Follow-up auf deine Geschichte aus Zwickau.
Mhm, genau.
Und es ist Tag 1 nach den Wahlen im Osten. Deswegen, ich würde jetzt eigentlich ganz gerne dich gar nicht fragen, wie es dir persönlich geht, weil ich finde, in solchen Zeiten tun unsere persönlichen Befindlichkeiten eigentlich gar nichts zur Sache.
Das stimmt, allerdings muss ich tatsächlich sagen, also bevor wir jetzt hier wieder politisch werden, muss ich kurz mal hier ein Feedback da lassen, ja, weil...
Auf Yelp, oder?
Ja, genau,
auf Yelp. Yelp ist ja mein, genau, Feedback-Stoff.
Nee, zum Thema, pass auf, es gab nämlich einen Kommentar auf Social Media, weil wir hier gerade wieder politisch werden. Eine Dame schreibt, sollte es nicht mehr um die Musik gehen und weniger um die politische Gesinnung anderer? Leider fällt mir das auch in eurem Podcast auf. Es ist nicht mehr ungezwungen, spaßig und musikorientiert. Ich fühle mich wie in einem Politik-Podcast, mit dem häufig eine negative, zu ernste Stimmung einhergeht. Meine Gedanken driften nach 10 Minuten ins Nirgendwo. Das ist sehr schade. Und dazu möchte ich sagen, das ist wirklich sehr schade. Und damit triffst du es, liebe Kommentatorin, auf den Punkt. Das ist nämlich genau das Problem. Wenn bei ernsten Themen wie diesen deine Gedanken nach 10 Minuten ins Nirgendwo driften, ist das wirklich sehr schade. Und ich möchte an dieser Stelle ganz kurz sagen, der Grund, warum wir hier auch über Politik sprechen. Swiss und ich haben diesen Podcast hier gemacht, um über die Dinge zu sprechen, die uns bewegen.
So.
Und wir sind Musiker, das heißt aber, dass uns nicht nur Musik bewegt, sondern wir maßgeblich durch Musik bewegen. Und wenn du jetzt Bäcker bist oder Bäckerin, dann wirst du sicherlich auch nicht nur über Brot sprechen wollen.
Ja, und vor allem sind wir auch nicht, sorry, dass ich das immer so deute, deine verfickten Dienstleister, die, also ich weiß gar nicht, wo wir je gesagt haben, ja, wir haben Musikpodcast und besprechen neue Platten. Und
nee, wir sprechen miteinander, was so, uns bewegt. Und das wollte ich einmal kurz.
Genau, mal. Und wenn dich das irgendwie zum Abdriften bringt, liebe Kommentatorenstimme, dann schalt doch einfach weg, aber hör auf Instagram oder wo auch immer rumzuhalten. Das finde ich eh, aber da haben wir ja schon so oft drüber geredet.
Genau, ich wollte es nur einmal hier lassen, dass für die da draußen, die sagen, ey, das ist mir zu politisch, warum redet ihr nicht nur über Musik?
Ja.
Wir reden über Dinge, die uns bewegen.
Warum redest du nicht über Politik, muss man sie auch ein bisschen fragen.
So, das wollte ich nur mal ganz kurz vorher, um mal hier gleich mit einer negativen Ablästerstimmung.
Aber das wird heute, glaube ich, eine Folge, wo die Dame abdriften würde.
Das ist, 10 Minuten sind ja auch bald vorbei.
10 Minuten sind bald vorbei, weil heute knallt es auf jeden Fall aus allen politischen Rohren.
Genau, wir müssen definitiv über die Wahlen in Sachsen und Thüringen sprechen.
Genau, aber erstmal vielleicht kurz das Follow-up. Du hattest mir schon erzählt, dass es da auch coole Reaktionen auch von Seiten der Stadt gab.
Mhm.
Nimm uns doch da mal
kurz. Genau, um ganz kurz, wer die letzte Folge nicht gehört hat oder es nicht mitbekommen hat, hat bei einem Konzert in Zwickau hatte ich ein Zusammentreffen mit der Polizei, wo der Begriff seitens eines Polizisten Führungsbunker gefallen ist, was nicht Führerbunker ist, sondern Führungsbunker, aber es ist halt irgendwie sehr nah dran. Das fand ich ein bisschen geschmackfrei und ich habe dann nachgefragt, habe nochmal die gleiche Antwort bekommen und ich habe dann einen offenen Brief verfasst an die Polizeidirektion Zwickau und an die Bürgermeisterin von Zwickau. So, das hat relativ interessante Wendungen genommen. Und zwar hatte ich zunächst erstmal, es gab ein paar Reaktionen, erstmal online von der Stadt Zwickau. Dann hatte sich die Polizeidirektion Zwickau gemeldet oder Polizei Sachsen, weiß ich nicht, auf jeden Fall wurde gesagt, hey, wir waren gar nicht vor Ort. Was dann dazu geführt hat, dass in Boulevardmedien dann natürlich sowas kam wie, ach, Chris Harms hier, nächster Gil Ofarim. Polizei war gar nicht da, ist alles nur erfunden. Fakt war, es war irgendwas mit Polizei vor Ort. Leute, wo irgendwas mit Polizei auf den Westen stand. Was sich herausgestellt hat dann in einigen Gesprächen, es war nicht die Polizeidirektion Zwickau, es war auch nicht die Bundespolizei, Landespolizei oder irgendwas, sondern es war die Polizeibehörde. So. Was ist die Polizeibehörde, fragt man sich. Wir hier in Hamburg und auch in fast allen anderen Bundesländern kennen das als Ordnungsamt. So. Jetzt hatte ich dieses Gespräch mit der Bürgermeisterin, der Oberbürgermeisterin Konstanze Arndt, was tatsächlich sehr schön war. Hilfreich für beide Seiten. Kann ich gleich auch gern was zu sagen. Und dann hatte ich aber eben auch das Gespräch mit der Polizeidirektion Zwickau. Am Telefon haben wir gesprochen und ich sagte, das geht einfach nicht, weil ich damit dementsprechend die Polizei anschwärze. Und ich sage, ja, aber das war doch Polizei, oder nicht? Nein, das war die Polizeibehörde. Also das Ordnungsamt. Ich sehe, warum steht denn dann nicht Ordnungsamt?
Ja, vor allem Polizei steht drauf, dann ist das Polizei.
Ja, genau. Und dann ja, weil das natürlich eine andere Außenwirkung hat, wenn da Polizei steht. Da habe ich gesagt, ja, das hat eine andere Außenwirkung, auch auf mich.
Ja, ja, und vor allem, wenn du dann solche Sachen sagst, musst du dich nicht wundern, dass es auf die Polizei
bezogen wird. Ja, natürlich. Wenn ich im Zwickauer Rathaus bin und sehe dort Leute, wo irgendwas mit Polizeifett auf den Westen steht, dann ist das für mich Polizei und nicht das Ordnungsamt, was in der S-Bahn mal jemand sagt, ey, kannst du mal bitte deine Cola nicht verkippen.
Ja, das ist Quatsch.
Und das Ding ist, und deshalb muss ich auch gerade mich hier tatsächlich relativ vorsichtig ausdrücken, mir wurde dann auch nahegelegt, da sehr vorsichtig zu sein, weil ich in einem Kommentar geschrieben hatte noch, ich vermute mal, es wird dann die Bundespolizei gewesen. Ich habe Vermutungen aufgestellt, weil ich natürlich versucht habe, nach einer Lösung zu suchen, bevor ich wusste, dass es das Ordnungsamt ist, was Polizeibehörde ist. Und mir wurde dann, mir wurde dann nahegelegt, da vorsichtig zu sein, weil dann Sachen wie Verleumdung und üble Nachrede im Raum stehen.
Da wäre jetzt meine Frage, Christian, wurdest du unter Druck gesetzt von der Polizei, Direktion Zwickau?
Naja.
Okay, aber Digi, mal bei aller Liebe, Polizei steht drauf, das ist Polizei.
Das war das. Ich habe dann dazu einen Post gemacht, habe gesagt, es war nicht die Polizeidirektion, es war die Polizeibehörde, wo auch fast alle in den Kommentaren dann abgingen mit, ja, what the fuck, wo ist da der Unterschied? Also macht's das jetzt besser? Was tatsächlich das Schöne war, war das Gespräch mit der Oberbürgermeisterin Konstanze Arndt, mit der ich fast eine Stunde telefoniert habe, die mir viele Sachen erzählt hat, womit die in Zwickau zu kämpfen haben. Das führt uns auch gleich zu der Wahl. Man sieht, womit die da zu kämpfen haben. Und was die versuchen aktiv dort zu tun. Und was eigentlich ganz schön war, was sie gesagt hat, sie sagte, sie möchte mir das natürlich glauben, aber sie sagt, sie war nicht dabei und sie ist keine Richterin. Sie kann weder jemand schuldig sprechen aus der Entfernung, noch kann sie jemanden freisprechen. Und sie hat gesagt, dass natürlich ins Gespräch gegangen wurde mit der Polizeibehörde. Aber wie es natürlich so ist, hat natürlich niemand die Hand gehoben und hat gesagt, na klar, ich war das. Aber das war gut. Und wenn ich das nächste Mal in Zwickau bin, werde ich mal zu ihr gehen und sie mal besuchen. Ich habe sie auch eingeladen zum Lordfest. Also falls du dieses Jahr im Dezember auch kommst, vielleicht kommt sie ja. Vielleicht können wir uns ja mal im Backstage-Bereich mit der Oberbürgermeisterin von Zwickau hinsetzen.
Sehr stark.
Fände ich gar nicht so schlecht. Also um das abzukürzen, es gab gute und schlechte Sachen in dieser Auseinandersetzung, aber es gab definitiv auch Momente, wo ich gemerkt habe, da werde ich jetzt unter Druck gesetzt.
Die da oben, die genau, machen was, mit uns, was sie wollen.
Was ich nicht gut angefühlt habe, weil ich ja nur einfach das wiedergegeben habe, was ich erlebt habe.
Also Bro, ich wäre da, glaube ich, ich meine, es ist immer leichter gesagt, ne, als Außenstehender, aber also auch im Namen Polizeibehörde, ja, also die Polizei an sich ist schon mal eine Behörde und ja. Also diese, ich weiß nicht, ob die da mit dieser Namens- Rumgewichserei durchkommen, wirklich, weil es natürlich in der Außendarstellung genauso ist, wie du sagst, ey, da steht Polizei auf der Weste drauf, für dich ist das Polizei. Und wenn du mir sagst, dass es unterstellt, weil du hast ja auch nichts anderes gesagt, das ist Verleumdung, würde ich sagen, okay, let's go, lass es doch mal ausprobieren, wie das vor Gericht
aussieht. Es ist tatsächlich so, dass in dem Gespräch mit der Polizeidirektion auch sich herausgestellt hat, dass ich nicht der Erste bin, der so ein Missverständnis, der das falsch versteht oder richtig versteht, also sie es wie auch immer. Und das über diesen Begriff, ich habe dann angeraten, ich meinte, denken Sie doch vielleicht nochmal drüber nach, ob Sie vielleicht bundesweit das Ordnungsamt
ja, nennen. Ja.
Dann stellen sich da eigentlich solche Fragen nicht.
Ja. Okay. Wahnsinnsgeschichte, die uns eigentlich auch zum nächsten Punkt bringt, zu den Wahlen. Ich weiß gar nicht, wie es aussieht. Ne? Es gibt also in beiden Bundesländern, sowohl Sachsen, wo auch Zwickau liegt, als auch Thüringen, ist die AfD über 30% gelandet.
Genau, ich habe heute Morgen nochmal gecheckt. Ich glaube, Sachsen war 31%. Und was mich am meisten erschreckt, sorry, wenn ich unterbreche, ist die,
das machst du ja eh immer,
ist die Demografie. Also, ja, ja, dass du 18- bis 24-Jährige...
Lass uns dazu gleich kommen, genau. Also wir sind hier bei in Sachsen 31%. Und ich glaube, es war mein letzter Stand, in Thüringen sind wir knapp unter 33%. Also so 32,8 oder so, wirklich haarscharf.
Wusstest du, dass in Thüringen die NSDAP auch ihre Karriere gestartet hatte, bereits Ende der 20er?
Nee, aber wundert mich mega, gerade wenn ich das sehe. Mhm. Auf jeden Fall gibt es ja diese Sperrminorität, das heißt, egal was du sozusagen für Koalition gegen die AfD dann im Landtag auf die Beine stellst, mit 33% können sie, also brauchst du sie halt im Boot.
Ja.
So, ich weiß nicht, ob das ein Prozess ist, der irgendwie auch schon mit 32,8 passieren kann oder was auch immer. Auf jeden Fall muss man sagen, diese beiden Bundesländer sind massiv nach rechts gewandert und viele sagen, das wäre eine Frustwahl oder wie eine Wutwahl und so weiter und so fort. Man darf nicht vergessen, dass Thüringen, der Thüringer Flügel vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem, ja, mit Björn Höcke, als rechtsextrem eingestuft wird. Und um ganz kurz das mal zu sagen, also wer sich mit dem Verfassungsschutz auseinandersetzt, der Verfassungsschutz ist der Nachfolgedienst des sogenannten Gehlen-Dienstes, das war so der erste Geheimdienst, den quasi die Amis nach dem Krieg eingeführt haben, der hauptsächlich aus alten Nazi-Kaderleuten bestand. Das heißt, wir haben auch im Verfassungsschutz eigentlich eher eine Tradition von Rechten, beziehungsweise, das will ich denen jetzt nicht unterstellen, aber auf jeden Fall sehr konservativ und auf jeden Fall keine linkstendenziöse Behörde, weißt du, um es da mal wieder zu sagen. Und die stufen die Thüringer AfD als gesichert rechtsextrem ein.
Das ist schon.
Und die Menschen wissen das.
Ja.
Und fast 33% der Leute wählen die. Und ich weiß, man soll dieses Wort nicht sagen, aber ich meine es wirklich im ursprünglichen Sinn auch. Man muss diese Leute fragen, seid ihr geistig behindert? Seid ihr verkrüppelt? Seid ihr dumm? Seid ihr, also habt ihr nichts gelernt? Und da sind wir auch wieder bei dem Kommentar, wenn es um Politik geht, drifte ich weg. Verstehst du, was ist los mit euch? So, und du wolltest gerade ansprechen, es sind so viele Junge dabei.
Genau, und sorry, auch wenn du sagst dumm, das ist jetzt natürlich ein großes Wort, aber wenn man jetzt mal die Demografie sich so offiziell anschaut, kannst du ja nach Alter sortieren, nach Bildungsgrad, nach Geschlecht und so weiter. Und du hast die 18- bis 24-Jährigen in Sachsen sind auch bei 30% oder 31%. Was ich crazy finde, also wenn ich mir vorstelle, ich gehe hier in Hamburg auf die Straße und ich sehe die Kids, so die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen. Und jeder Dritte davon würde rechtsextrem wählen. Das ist für mich unvorstellbar. Und zum Thema Bildungsstand, es war so eine schöne Tabelle, die man interaktiv so anklicken konnte und wo sich dann die Verhältnisse verschoben haben, dass man ganz, ganz klar sieht, es war aufgeteilt nach geringe Bildung, mittlere Bildung, hohe Bildung, was auch immer das heißt, ob nur Schulabschlüsse gemeint sind,
ja,
wie auch immer. Du hast halt das ganz starke Gefälle, je geringer die Bildung ist, umso mehr AfD wurde gewählt und bei den ärmeren Leuten, es ging dann auch noch nach Einkommen, war es 49% in Sachsen. Wo du denkst, abgesehen davon, dass die AfD für die armen Leute gar nichts tut, aber das steht mal auf einem anderen Blatt, fand ich das unfassbar krass. Der Unterschied zwischen Männern und Frauen war auch krass. Also, dass die Frauen bei im Schnitt, weiß nicht, 26% lagen, die Männer bei 38%, keine Ahnung. Also da auch eine totale Verschiebung. Das heißt, der Wutbürger hat einen Schwanz.
Ja, und es geht um Macht. Also man merkt, es hat mit so einem, das ist eine Riege von Männern, die das Gefühl haben, ihr Leben lang zu kurz gekommen zu sein. Ne? Wahrscheinlich geht es denen auch auf bildungs- und finanzieller Ebene dann auch nicht so gut. Und man ist immer zu kurz gekommen. Ne? Und jetzt hat man halt die Möglichkeit, sich in diesem blauen Fahrwasser wieder stark zu fühlen. Und ich will kurz eine Sache dazu sagen, die ich einfach wirklich, wirklich krass finde. Ich habe ein Buch, das heißt, ich hoffe, ich gebe es jetzt richtig wieder, Utopien für Realisten. Und da sagt der Typ am Anfang, stellt es mal so ein bisschen ins Verhältnis, und er sagt so, ey, dem Ärmsten der Armen geht es heute so, so, so viel besser als vor 100 Jahren. Weltweit gesehen geht es, auch selbst in Afrika und das, was wir heute noch Dritte Welt nennen, geht es den Menschen heute so und so viel besser als vor 100 Jahren.
Im Schnitt, ja. Es gibt sicher Einzelfälle, wie immer.
Genau, im Schnitt. Aber es wird hier immer diese Stimmung erzeugt in Deutschland. Von alles geht den Bach runter. Alles ist vorbei. Es ist die schlimmste Zeit ever. Und meine Meinung ist, Leute, ihr sitzt da alle, und wenn es euer Bürgergeld ist, ihr sitzt alle auf eurer Couch, ihr habt alle Erdnussflipsfinger, weil ihr euch den ganzen Abend wieder Erdnussflips reingefingert habt. Ihr habt alle eure Stopftabakmaschinen und qualmt eine Kippe nach der nächsten. Ihr könnt alle Coca-Cola trinken, ihr habt Fernsehen, ihr habt Internet, wo ihr euch radikalisiert. Ihr habt alles. Selbst wenn ihr nicht arbeitet, ihr habt alles. Und ich glaube, den Leuten geht es auch einfach einen Tick zu gut. Und der Mensch ist ein Problemlöser. Und dadurch, dass so viel Langeweile entsteht, ne, aus diesem, so, die Menschen haben gar keine Existenz, keinen wirklichen Existenzdruck, weißt du? Also wenn du nicht weißt, ey, ich muss rausgehen und irgendwas machen, um was zu essen zu haben, sondern, ja, wann kommt denn das Geld wieder und so weiter und so fort. Da ist ein Stück weit Langeweile bei. Und ich glaube, dass die Menschen sich dann etwas suchen und ihren Frust über ihre Langeweile und irgendwie ein neues Problem schaffen müssen. Und ich finde das so wahnsinnig, wenn die Leute so tun, als würde dieses Land so, also weißt du, wir sind Deutschland ist die zweitgrößte Weltwirtschaft, ja, oder die drittgrößte nach den USA und China, nach Riesenländern. So, verstehst du? Durch Corona gab es natürlich als Exportnation einen großen Knicks darin, und ich weiß, dass es auch vielen Leuten nicht gut geht, und ich weiß, dass man auch vieles besser machen kann. Und wir haben auch schon darüber geredet, ja, vielleicht hat man zu viele Leute hierher geholt, ohne zu checken, wer ist das, und sich da auch ein Fass aufgemacht, was gerade schwer ist auszulöffeln, und muss da ein bisschen rigoroser sein. Da haben wir drüber geredet, weißt du, dass wir natürlich auch irgendwie gewisse Leute, die selbst so radikal sind in ihren Frauenbild oder was auch immer, die haben hier auch irgendwie, Bro, die brauchen wir nicht in unserer Gesellschaft. Das alles mag sein, aber wenn es dich dann dazu oder du dich dann dazu hinreißen lässt, in Thüringen zum Beispiel eine Partei zu wählen, wo der Flügel gesichert rechtsextrem ist, und in Sachsen auch, ja, also ein Flügel, alle Flügel, ja, so, dann muss ich dir einfach sagen, dann bist du in meinen Augen geistig behindert, du bist emotional verkrüppelt und du bist ein Nazi. Es ist mir scheißegal, wie du das rechtfertigst, du bist in meinen Augen ein Nazi. Und ich will mit euch nichts zu tun haben.
Das Ding ist natürlich,
hör auf, das jetzt zu revidieren. Nee, wir müssen hier zusammen als Koalition auftreten.
Nee, was ich dabei gerade tatsächlich interessant finde, weil ich meine, auf der einen Seite ist es so, dass du und ich, glaube ich, gar nicht oder nicht mehr nachvollziehen können, wie es ist, wirklich am Rand der Gesellschaft zu leben und wirklich von Tag zu Tag nicht zu wissen, wie viel Geld habe ich, um mir ein Brötchen zu kaufen. Aber du hast recht, da gebe ich dir völlig recht, dass der vermutlich typische arme AfD-Wähler, der denkt, die AfD wäre die Zukunft für die armen Menschen, weit entfernt ist, weit, weit entfernt ist von jemand, der auf der Straße lebt und Beschaffungskriminalität braucht, um zu überleben.
Sorry, dass ich da einmal dazwischen grätsche. Die Leute, die wirklich auf der Straße leben, die wählen nicht gerade die
AfD. Das will ich gerade damit sagen.
Also von denen reden wir nicht.
Das will ich sagen. Das heißt, die armen Leute, von denen du sprichst, die am Rand der Gesellschaft aber immer noch in ihrer Wohnung leben und immer noch auf Kosten des Staates leben können, genau, die sind weit davon entfernt, sich durch Beschaffungskriminalität ihr Leben finanzieren zu müssen.
Also wir reden hier nicht vor den Obdachlosen, genau. Vor Penny, hier auf dem Kiez oder so.
Genau, das wollte ich kurz nur noch mal trennen. Und da gebe ich dir völlig recht. Und das ist, keine Ahnung, ich muss sagen, ich bin völlig verständnislos und ich bin vor allen Dingen völlig verständnislos, was die Altersdemografie angeht. Nach wie vor, dass du einfach siehst, dass die über 70-Jährigen gerade die kleinste Gruppe waren, die blau gewählt haben.
Ja.
Und das war vor 10 Jahren noch anders. Und da mache ich mir Sorgen, weil die 18- bis 24-Jährigen, die werden ja auch älter.
Und es ist ein bisschen, wir sind eigentlich auch wieder bei dem Flaggenthema von vor ein paar Folgen. Ja, also deutsche Kids, und das kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Ne? Also als deutscher Jugendlicher, also ist es uncool zu sagen, ich bin stolzer Deutscher und so. War es viele Jahre. Und dann hast du deine Freunde aus aller Welt. Ich bin stolzer Türke, ich bin stolzer Albaner, stolzer dies, stolzer das. So. Und alle, ne, und da muss man auch sagen, Leute, wenn ihr hierher kommt aus euren Ländern, irgendeinen Grund wird es ja haben, warum seid ihr so stolz darauf? So. Warum seid ihr so stolz auf diese Länder? Seid stolz auf der Mensch, auf den Menschen, den ihr hier seid und der ihr hier seid. Und ich glaube, dass natürlich ein bisschen gerade auch sehr viel diese Suche und dieser Wunsch nach Identität wieder. Man sieht es bei allen, ne? Wir haben hier viele Nationen, die unfassbar stolz, die hier leben, die unfassbar stolz auf ihre Herkunftsländer sind und das auch ausleben und unsere Kultur, unsere Tradition, unsere Religion. Man denkt so, Bro, warum bist du denn dann hier, wenn das alles so geil ist da? Und ich glaube, dass das viele von diesen deutschen Kids jetzt gerade so empfinden als, hier habe ich Leute und hier habe ich gerade ein Kreis von Menschen und auch ein Land sozusagen, wenn ich von Thüringen oder so rede, wo wir als Deutsche mit unserer Identität wieder wer sein können.
Ich frage mich bis heute, was ist eigentlich die deutsche Identität? Bro. Was sind eigentlich deutsche Werte? Reden wir von freiheitlichen Werten, das, was Europa irgendwie im Kern ausmacht, oder reden wir genau von Kartoffelsalat und Würstchen? Es ist, keine Ahnung, also du merkst, ich bin ein bisschen, ich druck so rum, weil ich tatsächlich gar nicht so richtig weiß. Ich habe gestern Nacht vor dem Schlafengehen, habe ich die Zahlen gecheckt, die eigentlich schon fast komplett durchgerechnet waren. So.
Okay.
Heute Morgen um 6 nochmal nach dem Aufstehen und ich muss tatsächlich, ich habe es vorhin schon mal kurz angeteasert, ich habe vor ein paar Wochen irgendeine Reportage auf YouTube gesehen, wo es um die Geschichte der NSDAP ging.
Mhm.
Und wo ich echt dachte, so crazy, weil wir alle kennen 1933, Machtergreifung Hitlers, aber die NSDAP gab es ja auch schon vorher. Mhm. Das war ja kein Übernachterfolg. Und es war tatsächlich so, dass das erste Mandat oder wie es damals hieß oder die erste Regierungsform, wo die NSDAP wirklich auch aktiv mitmischen konnte, das war in Thüringen vor knapp 100 Jahren. Irgendwann Mitte, Ende der 1920er Jahre. Und ich tatsächlich heute Morgen aufgewacht bin mit so einem Wachalbtraum, wo ich dachte, alter Schwede, passiert uns 2033 nochmal das Gleiche und dann heißt es Heil Höcke. Und dann, weil die Machtergreifung Hitlers kam maßgeblich durch eine große Krise.
Nein, es kam vor allem dadurch, dass auch, also guck mal, die AfD ist heute viel stärker als die NSDAP in ihren ersten Jahren. Ne? Also auch da, wer nicht irgendwie das Gefühl hat, dass es wirklich gerade der Schuh drückt, der ist in meinen Augen, ich muss es wiederholen, dumm oder geistig wirklich minder bemittelt. Weil um das sehen zu können, brauchst du echt kein Hellseher sein und ich muss dir unterstellen, dass wenn du das trotzdem willst, dass du genau das willst. Und ich glaube, es war so, dass die dann, die mussten die NSDAP, weil sie auch zu stark war, irgendwie in die Regierung einbinden und die haben Hitler nicht ernst genommen und haben gesagt, komm, wir machen ihn zum Reichskanzler. So, den können wir schon kontrollieren, den haben wir unter Kontrolle. Und man sieht, was daraus resultiert ist. Ne? Dann hat er das alles gekippt und sich sozusagen zum alleinigen Herrscher hochgeputscht. Und das ist ja auch etwas...
Alle Parteien wurden, glaube ich, innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten abgeschafft.
Genau, und das ist ja das, was wir auch schon besprochen haben. Ich habe gerade so Videos gesehen von Alice Weidel, die gesagt hat, wenn wir an die Macht kommen, wird als erstes die Antifa als terroristische Organisation verboten. Du lachst. Es ist so, Antifa steht...
Du, man kann Freude und Verzweiflung total gut verwechseln. Ich lache gerade nicht, weil ich das so witzig finde. Es ist einfach unfassbar absurd.
Falls Leute sich noch nie mit dem
Welche Namen, große Gefahr geht denn von links aus für dieses Land?
Nein, vor allem, also wenn die Leute sich noch nicht mit dem Namen Antifa auseinandergesetzt haben, Antifa steht für Antifaschismus. Und wir wollen keinen Faschismus in Deutschland haben, weil er sehr viel Unglück über dieses Land und über viele andere Menschen und auch über die ganze Welt gebracht hat. Ja, nicht nur der Faschismus hier, sondern überall. Und dann im Ernst zu sagen, die Antifa ist eine terroristische Organisation, zeigt halt einfach, wessen Geisteskind diese Menschen sind. Und ich, also der Spruch ist so blöd, weil er gerade so geil passt. Also für mich wird es keine Überraschung, aber ich glaube, viele Leute werden wirklich ihr blaues Wunder erleben.
Das blaue Wunder.
Ihr blaues Wunder erleben, ja. wenn die an die Regierung kommen. Und,
ja. Aber hast du Prognosen schon gehört? Gibt es schon Koalitionsprognosen,
wie also man überhaupt eine nicht, Regierung genau aufstellen ist. Kann? Ich kann nur sagen, ich glaube, Kretschmer in Sachsen zumindest sollte auf jeden Fall gucken, dass er mit dem BSW koaliert. Es ist meine Meinung.
Da habe ich dann noch eine Frage gleich zu.
Genau, ist einfach meine Meinung, weil verstehst du jetzt, diese beiden Parteien zu ignorieren in der Regierung? Die Leute werden ja nur wütender, also die gewählt haben. So, du ignorierst die AfD und hältst die irgendwie raus und die BSW auch, die aus dem Stand auf
12, 14%
Ahnung gewählt wurde. Und diese Parteien werden sich, wenn sie außen sind, und das ist ja bei der AfD auch gewesen, immer weiter radikalisieren. Und man muss natürlich eine Sache sagen, bei der AfD finde ich es gut, dass man sie immer draußen gelassen hat, aber das BSW ist halt, das sind keine Nazis. Ne? Ja. Das sind irgendwie, also korrigiert mich, aber die haben auch noch nicht die Verfassung in Frage gestellt. Und man kann Sarah Wagenknecht Populismus und viele Sachen vorwerfen, aber auch in der Migrationspolitik und so, die sind sehr nah eigentlich mit der CDU, zumindest in Sachsen. Und ich kann denen das nur empfehlen, ich weiß nicht, ob sie mir zuhören, aber
ganz bestimmt.
Ich kann denen das nur empfehlen, weil
die Oberbürgermeisterin von Zwickau hört sicherlich unseren Podcast jetzt.
Du gibst den Menschen halt irgendwie ein Stück weit das Gefühl, ey, guck mal, wir haben euch auch gehört und das ist eine Zäsur und wir holen jetzt die BSW, weil wir achten darauf, was ihr wollt und mit denen können wir uns arrangieren. Ne? Und auch gerade, ich glaube, Kretschmer ist auch in der Russland-Politik, sind die auch gar nicht so weit auseinander. So, das muss jetzt passieren. Ich glaube, in Thüringen ist es noch mal komplizierter. Wenn alles gut läuft, kriegt die AfD da die Sperrminorität nicht. Das heißt, sie kann nicht alles boykottieren oder wie auch immer. Aber ey, du kannst da auch jetzt, egal welche Koalition du machst, es wird in den nächsten Jahren einfach ganz, ganz schwierig. Es wird
total krachen.
Weil du hast ein Drittel der Wählerstimmen ignoriert. Meiner Meinung nach zu Recht, weil das Hurensöhne sind. Aber ja, trotz alledem sind das ein Drittel der Leute, die gewählt haben, wollen diese AfD.
Aber ich habe noch eine Frage. Wir hatten das irgendwo mal kurz angeschnitten, als du über deine Fanfiction mit Sarah Wagenknecht. Genau.
Hast du Taschentücher?
Hab ich.
Wirf mal rüber schon mal. Ja, können wir weiter drüber reden jetzt.
Meine Frage ist, ich habe mich natürlich auch mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht befasst von Anfang an, als es so aufploppte. Und ich kann nach wie vor nicht, egal wie sehr ich das studiere, so einen wirklich geradlinigen Kurs ausmachen. Wie siehst du das? Das ist teilweise so zickzack. Manchmal denke ich so, okay, manchmal scheint es von links außen bis fast über die Mitte hinaus zu gehen nach rechts, je nachdem, wo man guckt. Und ich denke mir so, wo geht's da gerade hin? Und wenn da Leute kommen und sagen, ja, Sarah Wagenknecht ist eine traditionelle Marxistin, oder so, denke ich so, ne, das sehe ich nicht. Das ist mir zu viel Schlangenlinie. Und deshalb, ich finde es gut, dass was passiert. Ich finde es gut, dass es eine Alternative auch mal gerade gibt, auch wenn ich selber nicht BSW wählen würde. Aber wie schätzt du das ein?
Nee, also
kannst du das irgendwie charakterisieren,
die absolut, Grundrichtung? Also du hast es absolut. Also sie ist Man könnte jetzt böse überspitzt sagen, ja, sie nimmt sich das Beste aus beiden Welten.
Das Beste.
Aber nein, also sie ist, auf der einen Seite ist sie sehr traditionalistisch. Sowohl im linksdenkenden Sinn, weil also gerade auf Wirtschaftsebene, ne, ist sie ja kein großer Fan des freien Marktes, ne, sondern sie geht da eher ich glaube, sie sieht da eher ein regulierendes Wirtschaftsmodell, und ich glaube schon, dass sie das auch ernst meint, ne? Also, dass sie findet, dass die Reichen zu, also, was wir auch gesprochen haben, ne? Die Schere
genau.
zwischen Arm und Reich ist ein Riesenproblem. Und sie hat schon den Ansatz, dass sie natürlich dagegen vorgehen will. Man muss aber auch sagen, dass sie, dass es auch ein bisschen vielleicht manchmal sehr hochgeträumt ist, was sie sich da vornimmt. Und sie will natürlich auch, also Deutschland als Exportnation sozusagen so mehr zu isolieren und zu sagen, nein, wir haben hier unsere eigene Wirtschaft und wir wollen gar nicht so viel andere Firmen und so weiter. Und
ja, die Schablone passt vor allen Dingen nicht auf 2024,
habe ich das Gefühl. So, genau. Und das
sag ich als Nicht-Politiker, ne? Ich kann das natürlich nur
aus Ja, also ich halte das auch für sehr ambitioniert, und ich glaube, dass das aber nicht funktioniert, weil die Leute natürlich oder Länder wie Deutschland und die USA und auch China einfach so wirtschaftsstark sind und geworden sind, weil sie halt Handel treiben und weil sie halt irgendwie multinationale Firmen hier haben und selber welche haben, die woanders sind und so weiter und so fort. Ich weiß nicht genau, wie das funktionieren soll, bin ich aber auch nicht genug drin. Auf jeden Fall hat sie da, kann man schon sagen, eine sehr linke Denke, was das angeht. Was Migration und so angeht, muss man sagen, ist sie halt, ja, ist sie schon sehr rechtskonservativ. Genauso geht es mit Gendern und so weiter. Ich habe jetzt gerade ich war ja in Leipzig, auch ein geiles Plakat gesehen von der AfD, Heimatstadt Gendern. Ich denke so, okay, was?
Heimatstadt
Gendern? Ja, ich glaube irgendwie Heimat oder so. Ja, ja, wo ich dachte so, okay, das ist völlig random. Aber, genau, ne, also so, was das Bild angeht, ist sie schon auch eher traditionalistisch. Also Gendern feiert sie nicht so und sagt so, das sind so kleine Schauplätze, die uns irgendwie von den großen Themen ablenken. Ja, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall interessant. Gesundheit.
Danke.
Auf Deutschland. Ja, also ey, ich weiß nicht, wir können es vielleicht auch an der Stelle dicht machen.
Ich habe auch nach 10 Minuten sowieso schon,
ja, ich bin
weggedriftet.
Ich kenne auch einen Zuhörer, der da einfach schon weg ist, weil der wird sich lieber eine Plattenbesprechung gerade wünschen, das neue Album von Dicker.
Ich habe eine Katzenallergie nach wie vor. Oh, immer wenn ich nach Hause komme, ne, und ich unterwegs war, dann merke ich wieder, ich liebe meine Katzen, aber sie hassen mich, deshalb, also nicht die Katzen, sondern ihre Haare.
Du hast dir Katzen geholt, obwohl du eine Allergie hast?
Ich habe die gerettet. Ich habe ein zu großes Herz. Straßenkatzen und dann noch so eine und noch eine. Und die ist nicht groß, die Allergie, aber ein bisschen.
Aber dein Herz
und
ist groß, Christian. Das ist es einfach.
Ey, das
vielleicht so nicht anders. Ein Herz größer als die Allergie. Das wäre so ein schöner
Podcast-Titel.
So eine schöne Bio auf Instagram.
Oh, ja, Alter,
hast du gespielt am Wochenende eigentlich?
Nee, ja, fast, also nicht richtig.
Du. Nee, fast, das klingt so alt aus der Jugendauftritt, sein hat der Auftritt fast.
Ja, wir haben es versucht.
Fast.
Pass auf, und uns steht die USA-Tour bevor, und wenn ich sag fast gespielt, erzähle ich dir kurz mal was, das habe ich glaube ich noch nie öffentlich erzählt. Wir haben schon mal so eine USA-Tour gemacht 2014, aber so einen totalen Roadtrip, so mit PKW oder so ein Van halt und keine Ahnung. Und ich glaube, ich habe nie erzählt, dass der Auftritt in Las Vegas, den wir offiziell zu unseren Shows dazugehören, nie wirklich stattgefunden hat. Wir sind in Las Vegas, oder habe ich das mal erzählt? Wir sind in Las Vegas angekommen. Es war so außerhalb der Stadt irgendwie so ein kleines, so ein Industriegebiet. Und dann kamen wir an und der Typ vom Club, der hatte vergessen, dass wir spielen, hat auch keine Werbung gemacht. Hat dann noch irgend so ein DIN A4-Blatt ausgedruckt und irgendwie an eine Laterne auf dem Parkplatz gehängt. Na, wir haben dann aufgebaut, wir hatten auch eine Supportband, die hat doch gespielt, kam aber keiner. Also wir haben dann nicht gespielt, weil es war halt niemand da. Wir haben
also wirklich niemand?
Niemand. Wir haben dann abgebaut und sind ins Casino gegangen.
Das sind so,
haben $50 gewonnen, haben davon 5 Bier gekauft und sind schlafen gegangen.
Ey, das sind die Momente, von denen ich immer rede. An manchen Tagen geht man wie ein geprügelter Hund ins Bett, oder? War das so ein Tag?
Ja, irgendwie auch nicht. Es war halt einfach ultra witzig. Es war so, wir haben einen Tag später in L.A. gespielt, in einer Bar Sinis, da so eine geile alte Metal-Rock-Gothic-Kneipe, so ein traditioneller Platz irgendwie. Da waren dann so 200 Leute. Das war cool. Richtig krass für uns damals. Ja. Aber das war, du willst halt in Las Vegas spielen und das war alles so. Deshalb fast gespielt. Und was ich eigentlich sagen wollte, letztes Wochenende nicht, war bei den Metal Hammer Awards. Also die Zeitschrift Metal Hammer.
Stimmt, war hier Saltatio auch da.
Alea, genau.
Genau, und Alea habe ich gestern auch gesehen.
Ja, Alea hat doch gefragt, ob wir heute noch frühstücken gehen. Der hat sich nur noch nicht zurückgemeldet. Alea, wenn du das jetzt hier hörst, ist es zu spät.
Zu spät. Wo warst du? So ein geiler Macker.
Alea, super. Die sind auch aufgetreten. Die haben auch einen Award gewonnen für beste Metal-Hymne. Und nee, wir waren noch nominiert in zwei Kategorien, haben nichts gewonnen, aber ich habe eine Laudatio gehalten auf Judas Priest, also was ja so.
Ah, okay. Waren die da?
Nee, waren nicht da, aber absolute Legende halt, ne, erstes Album vor 50 Jahren, für die Metal-Szene in vielerlei Hinsicht ein total bewegender Typ, Rob Halford, ich meine, ist eine der klassischen Ultra-True-Metal-Bands mit einem Sänger, der offen schwul ist, die diese Szene, diese Musikrichtung geprägt haben. Und das Lustigste an dieser Laudatio, die ich gehalten hatte, ich habe halt nach Sachen gesucht, wo man dieser Laudatio den Leuten erstmal nicht sofort am Anfang verrät, wer gewonnen hat. Und das Witzigste, was ich gefunden habe, war irgendeine Patentnummer vom Deutschen Patent- und Markenamt, bei der Rob Halford sich seinen Spitznamen Metal God hat patentieren lassen.
Okay.
Und damit habe ich auch meine Laudatio angefangen, einfach mit einer Zahlenreihe. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Geil.
Und
gute Idee.
Natürlich da in diesem Backstage-Bereich, in diesem VIP-Bereich so viele Bands getroffen, auch Leute getroffen, die ich als Jugendlicher gehört habe, die ich nie selber getroffen habe. Sowas ist natürlich immer cool. Man ist dann selber auf so einer Veranstaltung auch immer so ein bisschen zwischen cool da zu sein, cool was der alternativen Musik reingeben zu können, dadurch, dass ich da war und diese Laudatio halten konnte, aber natürlich auch immer ein bisschen Fanboy.
Okay,
weil man einfach Leute trifft, wo du denkst, so geil, freut mich, dir auch mal die Hand zu schütteln, mit dir mal ein Gespräch zu haben. Und das war schön. So, ich muss allerdings sagen, ich halte es immer nicht lange aus. Ich bin ja so Sozialverhalten, nach so 2 Stunden bin ich gesättigt.
Anstrengend.
Ich kann dann nicht. Ich bin dann um 22.30 Uhr schon gegangen, obwohl die Veranstaltung bis Mitternacht ging und bin dann schlafen gegangen.
Ich kann das so nachvollziehen. Das heißt, du bist dann heute Morgen zurückgefahren, oder?
Nee, ich bin gestern schon zurück. Also das war am Samstag.
Ach so, okay.
Ja. Wir haben, für euch da draußen ist es jetzt gerade Montagmorgen. Ja.
Genau, nein, ich kann das so nachvollziehen. Ich bin auch gestern, ich bin da ja zu den Jungs noch gefahren, hab da meine 2 Songs mit denen gemacht.
Welche habt ihr gemacht?
Rockkonzert und Rausschmeißersong.
Mhm.
Und Digga, ich war so fertig und ich war so, ich wäre am liebsten nicht hingegangen, weil ich einfach so dieses ganze Drumherum auch mich null kickt, weißt du. Ich habe mich dann auch gestern mit einem anderen Mucker unterhalten, der da auch mit aufgetreten ist, und ich meinte auch zu ihm, ich so, Digga, das Spielen, selber Shows spielen, das liebe ich.
Aber alles drumherum.
Aber das Drumherum geht mir mittlerweile so auf den Sack. Dieses Backstage-Life, dieses Gewarte, diese Scharen an Menschen, die man nicht kennt. Alle sind so, boah, feiern das so ab im Backstage, da den und die und jenen zu sehen. Und für mich ist das halt wirklich so
Arbeitsplatz halt.
Nein, du kannst mich damit auch jagen. Also ich, dieses Ding so, was du meinst, ich bin halt irgendwie, das war ich auch noch nie. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht bin ich einfach zu krass narzisstisch, aber ich habe keine Fanboy-Momente, Digga. Ich habe das nicht. Oh, den will ich sehen.
Warum bist du denn immer so nervös, wenn wir uns treffen?
Ja, das liegt daran einfach, ob ich diesen Geruch von dir einfach aushalten werde für die Zeit oder ob das noch kippen wird und ich sozusagen.
Okay, ja.
Nein, verstehst du, es wirklich? Ich kann das null nachvollziehen. Ich habe das null so. Und irgendwie, ja, habe ich das auch gestern wieder festgestellt. Ich habe da meinen Part gemacht und meine Sachen gepackt und dann sagt die Tourleiterin so, ey, bleib doch aber zum Abschlussfoto, was ganz als letztes ist.
Mhm.
Und ich meinte so, ich so, ey, ich bin einfach richtig durch.
Ja, du
so,
hast ja selber zwei Festivals, zwei Open Airs
gespielt. Genau, sie so, ja, die Jungs sind bestimmt traurig. Ich so, ey, die schaffen das schon.
Photoshop.
So, keine Ahnung, ne, ich war einfach, ich habe so gemerkt, ich so, ey, es ist jetzt gerade, ist mein Maß wieder voll, so einfach an drei Tagen hintereinander Menschen und so weiter und so
fort. Aber es ging mir genauso vor zwei Wochen bei eurer Show. Ja. Weil ich war ja vor eine Woche auf Tour und ich dachte auch so, boah, ich würde so gern zu Hause bleiben. Aber ich hab versprochen, ich komme, wir machen einen Song. Und als ich da war, war es doch geil.
Ja.
Song zu machen, geil. Ich habe noch bis zum Foto gewartet, weil es war nicht am Ende eurer Show.
Ja.
Und dann war ich aber auch schon auf dem Weg nach Hause.
Es ist so.
Und das, was halt bei mir so witzig ist, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber ich habe so dieses, naja, also wir beide sind Sänger in einer Band. Das heißt, wir stehen da im Mittelpunkt, irgendwas in uns wird das brauchen, sonst hätten wir uns das nicht ausgesucht. Und das wird uns irgendwie glücklich und zufrieden machen.
Ja, unser Konto, ne?
Natürlich, aber ja, aber du weißt, was ich meine. Irgendwas in uns hat dafür gesorgt, dass wir die sind, die dort vorne stehen und nicht die hinter der Bühne stehen oder am Rand der Bühne oder beim Mischpultplatz.
Ja, aber da habe ich ein bisschen eine andere These zu auch.
Ja, worauf ich hinaus will,
das möchte ich gleich anmerken, ja.
Dass ich dieses Gefühl, was ich habe auf der Bühne für diesen kurzen Moment, wo es mir auch Spaß macht, da im Mittelpunkt zu stehen und das zu machen und mit den Leuten zusammen diese Connection aufzubauen, das habe ich nicht abseits der Bühne. Nee. Selbst bei einer Autogrammstunde denke ich mir so, ich würde gern lieber weiter hinten sitzen. Bei einem Pressefoto würde ich gern in der zweiten Reihe stehen.
Ich bin auch so schüchtern, Digga.
Aftershow-Partys.
Ja.
Ich bin nicht der in den Raum reingeht und sagt, hey Leute, geil, dass ihr hier seid. Überhaupt nicht.
Diggi,
brauche ich nicht. Und auf der Straße auch nicht. Null.
Ich kann das so nachvollziehen. Auch bei unserer Aftershow. Ne? Du kommst da raus, da stehen 1500 Leute und du denkst so, boah, eigentlich würde ich gern mal jetzt durchs Publikum sliden und drei, vier Leuten, die ich da kenne, die ich auch gesehen habe, Hallo sagen. Aber Digga, ich halte das jetzt nicht aus, dieses so wegbelagert zu
werden. Aber es gibt Menschen, die lieben diese Aufmerksamkeit neben der Bühne noch mehr als auf der Bühne. Und ich kenne gerade Sänger, kenne ich ganz viele.
Genau, also das kenne ich auch.
Habe ich null.
Ich auch. Also ich bin auch bei mir nicht sicher, ob diese These zumindest noch zutrifft. Warum hat man angefangen, Musik zu machen? Also man hat doch angefangen, irgendwie, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Texte zu schreiben, weil man das Gefühl hatte, irgendetwas rauslassen zu müssen.
Genau so.
Für mich war es immer, das klingt jetzt richtig so, ey, jetzt wirst du 2 Euro ins Phrasenschwein, aber für mich war es auch immer Therapie. Also etwas, ne? Also man sagt ja, schreib etwas auf und du merkst es dir besser. Für mich war es auch immer, schreib etwas auf und du hast es mal festgehalten und du kannst es besser loslassen.
Das ist ein Ventil, ja.
So.
Auf jeden Fall.
Und natürlich, wenn man dann anfängt, solche Sachen aufzunehmen und daraus Musik zu machen, natürlich ist da auch ein großes narzisstisches oder ein narzisstisches Element dabei, ein Moment
ich
dabei.
Ich weiß nicht, ob Narzissmus ist wirklich ein Krankheitsbild.
Nein,
ich weiß
also
nicht,
ob das im
Wort
Sinne von,
so inflationär.
Ja, im Sinne von, ich halte das schon für Narzissmus, weil man das Gefühl hat, ey, das, was ich jetzt hier geschrieben habe, ist so wichtig, das sollen alle hören. Ne? Also, ja. Ich finde, das kann man dem unterstellen. Auf der anderen Seite merke ich, man ist da gelandet, weil man einfach das so gerne macht und das kann. Also ich kann halt nicht, ich hatte nie den Drang, oh, ich will Gitarre können oder so. Und ich wollte nie eigentlich etwas können. So, ich habe einfach aus der Notwendigkeit...
Hast du ja geschafft.
Daraus. Ich bin ganz zufrieden mit dem Weg bis jetzt, Christian. Ne?
Ja, ja.
Wenn du mich jetzt hier wieder so runterziehen willst, mit deiner überheblichen Art, könnt ihr auch mal Christian in die Kommentare schreiben.
Ja, bitte,
komm. Ältere Herren, die so von oben auf andere runtergucken, finde ich mega scheiße. und die Notwendigkeit einfach, dass man darin besser wird, weil man halt sich so ausdrückt. Und es hat irgendwie auch was mit dem eigenen Ausdruck zu tun. Aber wie du sagst, man sieht manchmal Leute, wo man denkt, Diggi, du bist auch im Backstage so eine Show. Dann gibt es auch viele Leute, die kennen kein Schwein, aber die sind trotzdem voll die Show aus sich machen. Und ich bin da genau wie du. Ich brauche das überhaupt nicht im Privaten voll gesehen zu werden. Und es ist voll oft so, auch wenn mich Leute so, glaube ich, treffen, sagen sie so danach, habe ich schon ein paar Mal gehört, ey, der ist ja voll schüchtern. Ja, ich bin so zurückhaltend, Digga. Wir müssen jetzt kein Foto machen. Das ist cool. So, wir können auch nur kurz Hallo sagen und so vor dann so Gruppen reden, ist mir immer unangenehm.
Was ich ganz lustig fand, ein YouTube-Video war das, glaube ich, von Dave Grohl. Da wurde er gefragt, ey Dave, kannst du mir irgendwas unterschreiben? Und da meinte er so, ey Leute, ich unterschreibe seit Jahren nichts mehr, das ist doch doof. Ich kritzel dir da irgendwo drauf, das sieht scheiße aus, lass uns ein Erinnerungsfoto machen. ist doch viel schöner. Wenn ich das richtig verstanden habe, vielleicht war das auch nur eine Momentaufnahme, aber hat er einfach gesagt, scheiß doch auf diese Autogramme, was bringt denn das?
Ja.
Wodurch ist denn das passiert, dass nur weil man eine Unterschrift vor drauf setzt, dass das für jemanden jetzt eine Wertigkeit hat? Also da kann ich dieses Erinnerungsfoto viel mehr verstehen für Leute, ja, dass sie sagen, ey, da ist ein Lieblingskünstler von mir, die Musik höre ich seit Jahren und ich habe ein Foto gemacht, da schaue ich drauf und ich freue mich, weil es war ein cooler Moment. Aber ich habe ein Blatt Papier in der Hand, wo der mit einem Edding was draufgeschmiert hat. Ja. Fand ich eigentlich ganz, ganz abgefahren.
Also ich finde das cool, manche von unseren Leuten machen sich das dann halt als Tattoo. Das finde ich dann irgendwie eine coole Idee, so als Vorlage. Aber es ist ja manchmal auch absurd. Ich war letztens mit Hämatom.
Mhm.
Ich kann es jetzt, glaube ich, jetzt auch schon verraten. Wir haben einen Song zusammen gemacht.
Ja.
Und die,
wann kommt denn der überhaupt? Du hast mir davon schon vor Monaten erzählt.
Ich glaube jetzt am 6.
Okay.
Ich weiß es gar nicht,
Digga. Ja, Grüße an der Stelle auch von mir.
Du kennst mich, Digga. Ich bin da sehr schlecht. Auf jeden Fall, genau. Und dann waren die mit ihren Masken und so vorm Bunker Feldstraße.
Mhm.
Und da kommt eine Klasse vorbei. Mit so richtigen Mistkindern, Alter. Ey, was? Ey, guck mal. Ey, wir machen ein Foto. So einfach, wir machen ein Foto zu denen. Die sind auch voll lieb. Die machen ein Foto mit denen. So, und ich so, sag auch noch, ich so, wisst ihr überhaupt, wer das ist? Nee, ey, kommt, und also ich meinte so,
Slipknot.
Meinte so, Hadde, mach mal jetzt Abfahrt. Was? Voll frech. So, ne? So, die Jungs mich nur so angeguckt und die Mädchen voll so vorlaut frech. Und einfach nur, um ihr Insta kurz zu pushen, ein Foto machen. Mit Leuten, von denen sie nicht wissen, wer das ist. Und genau so was, unser Bus ist stehen geblieben. Jetzt in Stuttgart vom Open Air, 17 Kilometer vor Stuttgart,
mhm,
hat der Bus schlapp gemacht. Die Polizei kam, hat alles abgesperrt. Und dann wurden wir mit 5 Taxen abgeholt. Und dann sagt der eine Taxifahrer so, ihr seid eine Band und so, wie heißt ihr? Ich sag, Swiss und die anderen. Ja, nie gehört. Ey, müsst ihr mir ein Autogramm, wo spielt ihr? Oh, das ist ja schon ziemlich groß. Ihr müsst ihr mir ein Autogramm geben. Scheint ja nicht unbekannt zu sein. Ich so, naja, ist schon sehr Sparte, meinte ich so, aber für Sparte sind wir schon ganz okay. Ja, dann will ich ein Autogramm. Ich guck auf Bares und Rares. Vielleicht kann ich das verkloppen.
Ohne Witz, ey.
Und das fand ich aber so cool.
Aber weil
ich
dachte, ehrlich,
okay, da ist wenigstens ein sinnvolles Businessmodell hinter. Meinte ich so, kein Problem, Bro. Ich meinte so, ich drück dir die Daumen, dass da Geld bei rauskommt. Es war sehr witzig. Bisschen unverschämt, aber irgendwie so auf eine charmante Art und Weise. Aber ansonsten, ey, genieß doch den Moment einfach so, wie er ist.
Ja.
Also ich weiß doch noch heute, als ich, keine Ahnung, Leute kennengelernt habe, die heute noch in meinem Leben sind oder schöne Abende mit denen hatten,
ja,
oder als meine Tochter geboren wurde, oder verstehst du, diese Momente
tragen. Hast du auch gleich Selfie gemacht, ne?
Ja, natürlich, sonst ist ja nicht passiert. Diggi, ich weiß noch wie heute, wo ich mit meinem Papa das letzte Mal im Wohlerspark saß, Digga. Er konnte nicht mehr richtig gehen. Ich habe ihn im Rollstuhl in den Wohlerspark geschoben, wo wir damals mein Hamster Stupsi begraben haben. So, und wir saßen da und er war total unsicher, weil mein Vater wollte nicht so gesehen werden in der Öffentlichkeit. Aber das war das letzte Mal, dass er den Himmel über den Kopf hatte, Digga. Und wir saßen da zusammen und hatten so einen schönen Moment und davon muss ich kein Foto machen. Das werde ich mein Leben lang so im Herzen tragen. Und ja, die Leute sind manchmal immer reden von, ah, der Moment ist wichtig. Und für den Moment, ja, Bro, aber dann pack doch mal in dem Moment dein Handy weg.
Das war eins der witzigsten Erlebnisse, wo ich gemerkt habe, dass teilweise die Leute diesen Moment überhaupt nicht genießen und es ihnen aber total wichtig ist, den Eindruck zu vermitteln, als hätten sie diesen Moment genossen. Das war letzten Sommer, war ich in Sommerferienurlaub in Malta und das war ein Hotel, wo auf dem Dach oben so ein Pool ist, der arschkalt war. Habe ich überhaupt nie nachvollziehen können. Also so, dass du selbst im Sommer denkst, okay, bist nach 10 Sekunden abgekühlt.
Ja.
Und ich saß an diesem Pool und da war dann so ein Mädel irgendwie, keine Ahnung, Anfang 20, die noch mit so einer anderen dann im Wasser immer so rumgestarkst. Das ist aber so, dass bloß nicht die Haare die Wasseroberfläche berühren und auch kein Tropfen irgendwie am Make-up dann abperlt und so. Und natürlich alles ganz, keine Ahnung, Lippen sahen aus wie ein Schlauchboot und alles gemacht und so und von allem, alles gestrafft, von allem zu viel. So, du weißt, was ich meine. Mit dem fetten Handy.
Ich überlege, ob das gerade schon Richtung Sexismus geht, was du da los wirst.
Nö,
aber ich lasse es einfach, nein,
Christian, nö, das
lass
könnte
einfach
ich,
mal stehen.
Das könnte ich genauso auch jetzt über Männer sagen. Es waren halt in diesem Fall
Frauen. Ich bin dein Awareness-Team auf dem Festival, bin ich. Ich wollte es dir nur mal sagen. Erzähl weiter.
Du, ich kenne auch durchaus Männer, die genauso
einfach
gemacht sind.
Warum bist du schon wieder so defensiv? Erzähl doch einfach weiter.
Nein, das war's. Nein, und
hör auf, dich zu rechtfertigen.
Und die stand im Wasser und hat Selfies von sich gemacht mit ihrem Cocktail in der Hand, im Hintergrund so die Coastline, weil man war ja oben auf dem Hotel, hat man natürlich einen tollen Ausblick gehabt.
Ja.
Und die hat gefroren wie Sau und hat dann da so gezittert, dann immer sich kurz konzentriert, das Handy genommen, irgendwie gelächelt, ihr Ding gemacht, dann kontrolliert, zitternderweise, war überhaupt nicht happy, hat geguckt, ob ihr Cocktail noch voll genug ist. Hat dann nochmal, war sie nach 10 Minuten frierenderweise, war sie happy,
ja,
und ist dann wieder rausgegangen, ja, und war den restlichen Tag nicht einmal im Pool.
Ja.
Das heißt, sie hat eigentlich nur dafür gesorgt, dass sie für ihren Feed einmal kurz dieses geile sommerliche Wohlfühl, ich hänge im Pool ab.
Ich habe Geld, ist ein Richie-Urlaub, genau. Ey, ich lass mir richtig gut gehen.
Aber eigentlich fand die es oberscheiße, diesen Pool.
Ey, weißt du, was auch geil ist? Kennst du diese ganzen Coaches und Coachinnen, die so Mindset und back to nature und so in sich selber reinhören und so spirituell
und
machen.
So, so Healing
und dann so Momente von sich eincatchen, also irgendwie müssen sie ja ein Handy aufgebaut haben, wo sie so in die Sonne gucken, völlig glücklich, so tief einatmen und man denkt so, okay, das scheint gerade ein richtig tiefer Moment zu sein, weil du hast ja vorher auch das Handy hingestellt.
Nein, du verstehst es nicht, die haben das 2 Stunden vorher aufgebaut und lassen es laufen.
Digga, es ist einfach, ey, Instagram hat den Fakeness-Balken einfach nochmal so verschoben.
Ich meine, auf gewisse Art und Weise muss ich mir da auch an die eigene Nase fassen, weil...
Ich nicht, Bro, ich bin so real. Ich bin einfach
ja,
so
natürlich, real. Aber deshalb, ich rede ja nur von mir.
Erzähl von dir.
Es interessiert mich ja auch nur, was ich tue.
Erzähl von dir.
Dass wenn wir jetzt, keine Ahnung, auf Lord of Lost Instagram oder so... Wir nehmen ja auch das geile Abschlussfoto vom Konzert.
Ja.
Und das, wir bauen gerade cool die Bühne auf, wir sind bei den, keine Ahnung, Metal Hammer Awards und wir haben dies und das erlebt und hier haben wir, keine Ahnung, sind ein Foto mit Iron Maiden. Eigentlich müsste man es wirklich mal anders machen. Die uninteressantesten, blödesten Momente.
Ja, aber da bist du doch bei Swiss und die anderen Blogs angekommen. Bei uns ist ja genau dieser Grind immer schon so. Es läuft scheiße, es ist alles kacke, wir verstehen uns nicht. Die Erfolglosigkeit hängt einfach über uns.
Ja, genau.
Das ist halt so...
Back to Mittelmaß.
Das ist halt so befreiend auch, weißt du, weil es halt so geil ist, Digga. Ich muss sagen, aber ich will euch da nichts vormachen. Jeder macht ja irgendwie, präsentiert sich auf eine Art und Weise. Unser Grind ist halt der zu sagen, ey, es läuft gar nicht.
Ich habe eigentlich noch so ein paar andere Sachen, aber die können wir auch ein anderes Mal. Ich meine, ich bin jetzt auf US-Tour, wenn wir uns das nächste Mal sehen.
Wann geht das los?
Nächste Woche Dienstag fliegen wir und wenn wir in 2 Wochen wieder... ungefähr, also sollten wir wieder an einem Montag machen, dann bin ich entweder noch in Boston oder schon in Montreal, was dann Kanada ist, also Kanada und USA. Aber lass mal gucken, wir müssen uns irgendwie zusammen telefonieren.
Darf ich dich kurz einfach mal ganz ehrlich, ernsthaft fragen?
Nee, möchte ich jetzt nicht.
Wie viele Shows spielt ihr da?
12.
Wie viele Leute kommen da jetzt im Schnitt?
Der Schnitt ist im Vorverkauf gerade bei knapp 600.
Ey, Digga.
Das ist ultra viel für USA.
So geisteskrank. Bro, du fährst ans andere Ende der Welt.
Ja.
Und da kommen im Schnitt 600 Leute.
Genau, also wir haben Shows, da ist 250 im Vorverkauf. Wir haben Shows, da ist 1000 im Vorverkauf.
Hey, crazy.
Und das ist halt, natürlich im Verhältnis zu Deutschland ist das jetzt nicht viel.
Nee, das sind die USA.
So, aber es ist USA. So.
Ne? Ich gehe in die USA, mich kennt kein Schwein, Dicker.
Hater würden jetzt sagen, aber 600 im Schnitt in den USA, das ist ja im Verhältnis zu Deutschland eher wie, keine Ahnung, 80 pro Abend, weil da viel mehr Leute wohnen. Also man kann das Ganze auch wie alles negativ
kann
sehen.
Kann man immer und machen meistens auch Leute, die selber gar nichts
Nein,
machen.
Nein, das ist schon crazy. Gerade in Montreal zum Beispiel, wo ich sage, wo wir vielleicht uns dann, wo ich aus Montreal dich anrufe, was so in Kanada ist, französisch Kanada, wo ich dachte, warum genau spielen wir da? Und da hatten wir in der ersten Vorverkaufswoche 300 Tickets
crazy.
Aus dem Stand. Ich dachte, what the fuck, wer wohnt denn bitte in Montreal, der uns kennt? Und wieso kommen die da hin? Was wollen die?
Bro,
also ich hab das nicht gerafft.
Die wollen dich, Christian. Die wollen nur dich. Und Gratulation.
Danke.
Ich muss sagen, deine Überheblichkeit kotzt mich manchmal an, aber trotzdem gönne ich dir
mich
natürlich.
Ich auch.
Trotzdem gönne ich dir natürlich diesen Erfolg. Und ja, wenn ich nicht selber keinen Bock hätte, hätte ich bestimmt Bock mitzukommen und Roadie zu machen. Einfach so. Habt ihr Nightliner und alles da?
Ja, haben wir.
Geil.
Genau, die sind ein bisschen anders, die Nightliner da. Die sind breiter, sind aber nicht so viele Betten, nur 12. Die Trailer haben andere Größen, ist alles irgendwie anders.
Mit wie vielen Leuten fliegt ihr rüber?
Relativ abgespeckt. Wie viel sind wir? Also 6 Band, Ton, Licht, Bühne, also zu 9. Und dann haben wir vor Ort einen Tourmanager. Das ist mir total wichtig, dass wir einen Ami vor Ort nehmen, der auch diese ganzen Clubs und dieses ganze, die haben ja ein ganz anderes Handling, wie die da miteinander. Und Merch von vor Ort. Auch, dass du jemand hast, der auch weiß, wie er mit den Leuten dort.
Das wird rübergeschickt alles?
Nee, das produzieren wir alles da.
Okay.
Du würdest, also auch da mit Zoll und dies und das, vergiss es, Alter.
Krieger.
Nee, das produzieren wir alles da. Und was da übrig bleibt, dann machst du halt einen Online-Store.
Okay.
Und genau, abschließend vielleicht noch kurz für all diejenigen, die bei Politik nach 10 Minuten abschalten. Ich habe jetzt auf... Die noch hier sind. Ich habe auf Rockantenne, ab jetzt, das ist ganz geil, jeden ersten Samstag im Monat von 18 bis 20 Uhr eine eigene Sendung, deutschlandweit.
Und weißt du, was
da... Und da rede ich natürlich eher immer 30 Sekunden statt 30 Minuten über Politik,
ja,
sondern da rede ich dann über die lustigen Sachen, die oberflächlichen Sachen.
Aber da will ich dir auch was sagen.
Ja.
Da wirst du 100% auch mal ein Swiss und die anderen Songs spielen.
Nur eigentlich?
Nein, Christian, im Ernst jetzt. Du weißt, wir werden von denen da oben weggeblockt. Und jetzt habe ich mal einen Fuß mit dir. Du bist mein Fuß in der Tür.
Hast du einen Wunschsong?
Alles einfach.
Alles, okay.
Geil.
Dann machen wir die Spezialsendung.
Cool.
Und wir reden auch nur über Politik.
Ja, sehr geil. Gut.
Gut, ja. Tschüss, Christian. Dann. Bis wir sehen uns in Boston oder Montreal.
Flieg schön.
Tschüss.
Swiss und Hansen wirklich da, kommen nicht immer klar. Schalalalala, was sie sagen ist immer wahr. Ja, das sind Swiss und Hans, Swiss und Hans. Swiss und Hans.